Es sind ja immer mehr Marken dabei, einfach immer mehr Marktplätze on support, ne? Immer mehr Marktplätze gleich mehr Power, mehr Sales. Aber darum geht es gar nicht immer unbedingt. Es sind mittlerweile diverse Marken auf diversen Marktplätzen. Und heute in der Zeit ist Marketing-Exzellenz halt der Differenzierungsfaktor auf den Marktplätzen. Und ich kann als Marke mit begrenzten Ressourcen einfach nicht alles top machen. Wenn ich jetzt überall einfach nur präsent bin, hat das einen unglaublichen Aufwand. Ich bin irgendwo richtig gut und gehe dann vielleicht auch in dieser Marktplatzmasse unter. Und deswegen fangen jetzt Marken an, wie auch ein Tom Taylor, die Marktplätze auf die Wesentlichen zu reduzieren.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Hi Moritz.
Wir sind beide ja gerade frisch aus Köln wieder in Kiel angekommen. Gestern war die Marketplace-Convention, unser AOM, war vorgestern. Ja, viele von uns im Team waren auch dabei und wir beide haben uns überlegt, dass wir doch einfach mal spontan das Ganze reflektieren. Das heißt, so einen kleinen Recap machen von der Marketplace-Convention, was waren so Hot Topics, aber auch von unserem Networking-Event AOM. Und wie kamen wir da drauf? Wir waren ja neulich mit Philipp Westermeier beide in Salzburg. Und du kannst dir mal kurz erzählen, wie er uns auf die Idee gebracht hat. Er hat ja da irgendwie von Reaction-Podcast gesprochen.
Ja, genau. Also erstmal, glaube ich, sind wir so mehr oder weniger frisch zurück. Also ich spüre auf jeden Fall noch die 2 Tage. Ich bin nämlich gestern Abend mit der Bahn angekommen. Die hat es einmal auch wieder nicht leicht gemacht. Aber gut, jetzt sind wir hier und haben auch einen strammen Tag vor uns. Klar, also als wir da mit Philipp in Salzburg saßen, ging es natürlich um das Thema Podcast, weil wenn sich da jemand richtig, richtig auskennt, dann halt er. Und mittlerweile gibt es insbesondere in den USA, aber es kennen auch viele von YouTube halt, so viele Podcasts oder Videos eben einfach, wo man auf etwas anderes reagiert. Und auch OMR hat da schon lange gesagt, er ja auch, im Kopf, dass die eigentlich mal so die Top-Aussagen oder so der Woche irgendwie aus bestimmten Marketingbereichen mal sammeln wollen. Ja, da haben wir uns ein bisschen von inspirieren lassen. Und dementsprechend ist es jetzt unsere erste Reaction-Folge und mal schauen, wie das wird.
Ja, er meint, das wird ein Megatrend hier auch. Hier in Deutschland, ja. Also ich habe das noch nie gesehen oder nie gehört. Klar, bei Videos, bei YouTube kennt man das, aber bei Podcasts finde ich nicht. Wir werden uns auch mal Podcasts vornehmen, haben wir beide ja gesagt. Heute quasi Recap-Reaction ja, auf das Event. Okay, vielleicht nochmal für alle, die nicht da waren oder die auch noch nicht bei uns auf dem AOM waren und die Marketplace-Convention nicht kennen. Die Marktplatz-Convention ist quasi so das Event für die ganze Marketplace-Szene, veranstaltet über die Internet-World von der Ingrid Lommer. Und wir haben an dem ersten Tag am Abend unser AOM, unser Networking-Event gemacht und da wieder 100 Brands exklusiv eingeladen. Markenhersteller, D2C-Brands, Entscheider, die sich wirklich auskennen und haben die zusammengebracht mit den relevantesten Marktplätzen wie Otto, wie Amazon, wie Kaufland, wie Konrad. Und ja, start doch mal rein. Was ist so ein Key Learning? Was ist so ein Thema, was oft besprochen wurde?
Ja, also vielleicht erstmal noch so ganz kurz nochmal allgemein. Also ich glaube, das war wirklich so bisher das stärkste AOM, das mir gespielt wurde. Da haben wir einfach eine ganz, ganz tolle Location gehabt. Ich glaube, wir waren nachher sogar ein paar über 100, weil ich habe es auf jeden Fall tagsüber gemerkt, da sind immer mehr Brands gekommen und gesagt, okay, können wir irgendwie noch reinkommen. Da habe ich auf jeden Fall am Anfang an die Tür so einen Spalt weit aufgemacht. Aber als Absprache war dann auch in Ordnung mit Kim, aber trotzdem weiterhin irgendwie sehr exklusiv. Ich glaube, wir waren nachher irgendwie 110 oder so. Das ist echt eine gute Sache. Ja, und da waren viele Themen dabei. Also erstmal, wir waren ja auch mit unserem eigenen Format auf der Marktplatz-Convention, dementsprechend auch ein sehr, sehr intensiver Tag. Wir haben einmal den Vortrag gehalten über Powerbar. Das heißt, Amazon Advertising international skalieren. Da ging es um EU5 und der Raum war wirklich proppevoll. Erstmal eine richtig coole Location. Wir waren da insgesamt wahrscheinlich so im Raum 550 bis 200 Leute. Und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht da auf der Bühne. Und dann am Nachmittag hatte ich noch einen zweiten Slot. Und da ging es dann darum, dass man einfach mal Aktuelles zum Thema Amazon Advertising, Otto Advertising diskutiert, einordnet als Thementisch. Da waren aber ehrlicherweise wie so ein Thementisch ein paar zu viele dabei. Wir waren 60 Leute, glaube ich, in der Session. Ingrid sagte mir auch, das war eine der, die am meisten gebucht wurde. Und da hat man natürlich bei der Größe irgendwann so das Problem, dass man nicht mehr so diesen Roundtable-Charakter halt schafft. Aber war eine andere Art von Diskussion, war auch gut. Genau, und über den Tag, sowohl auf dem AOM als auch auf der Marktplatz-Convention, sind natürlich verschiedenste Themen begegnet, weil ich jetzt schon wieder recht viel gesammelt habe, würde ich dann doch erstmal die erste These beziehungsweise das erste Takeaway bei dir abfragen. Was war da so für dich denn eins, was du auf jeden Fall mitgenommen hast?
Also ich habe mir einmal einen Vortrag über AI für Marketplace-Manager angeschaut. Das heißt, was gibt es für Tools, die ich zum Beispiel als E-Commerce-Manager, als SEO-Manager oder eben als Marketplace-Manager nutzen kann, die meinen Arbeitsalltag erleichtern, die ihn effizienter machen. Was ich da mitnehmen konnte, ist, dass ihr euch mal AI-Scout anschauen solltet, denn das ist quasi eure Quelle, um alle möglichen Tools zu finden. Gibt es da irgendwie schon die AI für? Wahrscheinlich ja. Dann müsst ihr natürlich selber herausfinden, ob die auch was bringt oder ob das Spielkram ist. Und ich glaube, wir wollen heute möglichst konkret sprechen und nicht über irgendwelche Buzzwords. Was geht denn wirklich schon? Da können wir auch aus unserem Agenturalltag erzählen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bei uns macht das die Melina mit ein paar anderen aus dem Team, dass wir im Bereich Internationalisierung den Amazon-Content, ich glaube, zu ein Fünftel, und die Prognose ist, dass wir das auch bis zu ein Zehntel der Kosten und des Aufwandes für unsere Kunden, also für Markenhersteller, realisieren können, dank AI. Und das ist echt krass. Also da waren wir auch vor 6 Monaten noch ganz weit von entfernt. Und wir wollen ja hier möglichst irgendwie ja aus der Praxis sprechen. Und ja, jeder weiß, dass man irgendwie auf EU-Marktplätzen anbieten sollte, dass man tollen Content haben sollte. Die Frage ist aber, wer kann das bezahlen, dass ich für meine paar tausend Produkte wirklich Muttersprach-Content platzieren kann? Wäre total wünschenswert, den so extrem aufwendig, ich sag's mal perfekt, hochzuladen. Aber es gibt da ja ein paar Punkte, die das meistens verhindern. Das eine ist Zeit. Ich habe meistens gar nicht genug Zeit, das alles auch nicht auszuarbeiten, und meistens habe ich auch nicht genug Budget. Das Budget sollte ich lieber in Advertising stecken oder andere strategische Themen. Und ja, so würde ich sagen, haben wir hier einen Game Changer, und das ist für mich auch so ein bisschen das Ding gerade im Bereich AI.
Ja, ja, die hatten ja auch in dem Vortrag so ein, zwei praktische Beispiele genannt. Also ging es ja auf der einen Seite einmal um Content in Form von Text, das heißt mit Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung, aber auch die Einbindung von Keywords. Da kann man auf jeden Fall so als Learning, was da auf der Bühne kommuniziert wurde, mitnehmen, dass ja, das haut im Großen und Ganzen schon ganz gut hin. Aber es hapert nachher dann irgendwie an Kleinigkeiten. Das heißt, grundsätzlich werden vernünftige Texte geschrieben, das ist informativ. Aber wenn es dann wirklich darum geht, die richtigen Keywords halt von der AI auch recherchieren zu lassen und die dann entsprechend auch platzieren zu lassen, dann sollte man da auf jeden Fall nochmal rüberschauen, weil ob die nachher dann wirklich das richtige Suchvolumen haben und auch entsprechend priorisiert wurden, das ja, ist dann häufig dann eben nicht der Fall. Das heißt, da muss man nochmal nachbessern. Und so neben der Texterstellung ging es dann eben auch noch um die Grafikerstellung, also Creatives. Und da muss man sagen, sind irgendwie die gängigen AI-Tools echt schon recht weit. Das heißt, wenn man dann ein Bild generiert hat, ist man mittlerweile so weit, dass man dann auch ganz einzelne Elemente, wie zum Beispiel so ein Blatt, was am Bildrand ist, vom Typ her dann austauschen kann, dass man das einfach dann irgendwie anklickt, und dann kann man da verschiedene Blätter sehr, sehr gut dann irgendwie austauschen. Und ich glaube, diese beiden Bereiche muss man sich da anschauen, wenn man da von Content spricht. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Übrigens machen wir das auch so. Das heißt, wir können schon, wenn der Kunde das möchte, in Absprache Content vollständig über AI, wir nutzen da ChatGPT-4, generieren. Aber die Keyword-Recherche lagern wir auch aus, damit die Qualität dementsprechend ist. Aber was viele denken, ja, da kommen irgendwelche Texte raus, weil sie vielleicht wirklich einfach noch Google Translate und andere Sachen im Kopf haben, die irgendwelche Fehler haben, die man nochmal glatt ziehen muss. Nein, wenn man, ich sag mal, sehr gutes, ne, nennt man ja Prompt Engineering macht, das haben wir jetzt über die letzten Monate wirklich sehr stark ausgefeilt, kommen da wirklich perfekte Texte raus, ohne Fehler. Und du hattest gerade nochmal das Thema Imaging, also Media-Content genannt. Ja, Midjourney hat ein cooles Update rausgehauen. DALL-E, ja, ich würde sagen, ist so lala, aber richtig geil. Ich habe gerade Gestern noch gelesen, der Andy Jassy, CEO von Amazon, hat gerade ein richtig geiles neues Feature angekündigt. Und zwar kommt die Amazon Ads Gen AI. Und bei dem Ding lädt man einfach nur ein Produktfoto hoch. Jetzt zum Beispiel ein, ich glaube, das war witzigerweise ein Toaster. Und manche, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass wir oder ich seit Jahren eigentlich immer gerne den Toaster als Beispiel nehmen. Auch für den Bereich SEO auf Amazon. So, und er hat da mal so ein kleines Video hochgeladen, wo er einfach ein freigestelltes Foto von dem Toaster platziert hat und dazu eine kleine Beschreibung. Und dann klickst du auf den Knopf und dann generiert Amazon für dich passende Lifestyle-Bilder. Und das sah schon richtig nice aus. Das heißt, die schlafen da nicht. Das war klar, dass Amazon im Bereich SEO und Imaging selber Gas gibt. Klar, die Frage ist nachher, wie praktikabel ist das? Wie gut sieht das aus? Aber ich glaube, das ist vielversprechend.
Ja, auf jeden Fall. Apropos Toaster, wir haben ja hier bei uns auch in der Agentur einen neuen Toaster, habe ich direkt hier Thomas gesehen, wie er mit so einer, also Mitarbeiter von uns, wie er mit so einer großen Tüte Toasties hier rumgelaufen ist. Gespannt auch, wie sich das Thema bei uns da weiterentwickelt, ob das ausartet oder ob es wirklich im kleinen Rahmen bleibt. Genau, zweites Thema, da haben wir von einem Vortrag von Tom Taylor eine ganz interessante Ausrichtung aufgeschnappt. Und zwar sind ja immer mehr Marken dabei, einfach immer mehr Marktplätze on zu board. Ne? Immer mehr Marktplätze gleich wie mehr Power, mehr Sales. Aber das darum geht es gar nicht immer unbedingt, weil es sind mittlerweile diverse Marken auf diversen Marktplätzen. Und heute in der Zeit ist Marketing-Exzellenz halt der Differenzierungsfaktor auf den Marktplätzen. Und ich kann als Marke mit begrenzten Ressourcen, darunter packe ich mal Budget, Kapazität, Know-how und so weiter im Team, einfach nicht alles top machen. Und wenn ich jetzt überall einfach nur präsent bin, hat das einen unglaublichen Aufwand, der damit einhergeht. Ich bin irgendwo richtig gut und gehe dann vielleicht auch in dieser Marktplatzmasse unter. Und deswegen fangen jetzt Marken an, wie auch ein Tom Taylor, die Marktplätze wieder einzudampfen, beziehungsweise auf die Wesentlichen zu reduzieren. Das ist etwas, wovon ich auch persönlich überzeugt bin. Man sieht, dass immer mehr Marktplätze auf den Boden schießen, auch Bauhaus war jetzt zum Beispiel hier auf der Marktplatz-Convention und stellen ihre Marktplatzlösungen vor. Da ist ja auch ein Miracle und so mittlerweile als Software stark platziert, setzt da gute Projekte um und jedes große Handelsunternehmen denkt heute, ich muss Marktplatz sein. Unterschätzen, glaube ich, aber so ein bisschen den technologischen Aufwand, der nachher auch dahinter steckt. Dementsprechend gibt es wenige Marktplätze, die sich eben dann herauskristallisieren, wo man wirklich, wirklich stark sein sollte und was dann auch einen wirklich großen Impact hatte. Dementsprechend fand ich die Aussage von Tom Taylor ganz interessant, dass die sich jetzt eben wirklich auf wenige Ausgewählte konzentrieren und da den Anspruch haben, das eben richtig gut zu machen.
Ja, das war ja die Juliana Prinz, die auch nachher noch auf unserem AOM abends war. Und ich glaube, wir machen auch für Tom Taylor auf Amazon Buybox-Analysen. Das heißt, sie nutzen unsere Monitoring-Software Robbed, weil für die total wichtig ist, zu verstehen, welche Händler zu welchem Preis die Produkte anbieten, welche Produkte überhaupt verfügbar sind, wer ist in der Buybox, ist das Amazon oder ist das irgendein Seller. Ich glaube, nachher wollen wir das Thema ja auch nochmal aufgreifen, dass es immer wichtiger wird, sowohl Wholesale als auch Marketplace zu monitoren und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass die da so datengetrieben rangehen.
Ja, lass uns doch gleich in dem Thema bleiben. Anderer Vortrag von Edding, da ging es ja dann darum, wie die eben auch exemplarisch BI nutzen, um besonders auf Amazon das Geschäft zu optimieren und auszuweiten. Was hast du da mitgenommen?
Ja, vielleicht erstmal, was heißt BI? So, also die Christina Schröder hat da für Edding so ein bisschen erzählt, wie die das machen, welchen Nutzen sie haben, aber vielleicht erstmal ausgeholt, was bedeutet das? Ich glaube, nicht jeder kann da was mit anfangen und auch die wenigsten haben schon eine richtige Amazon BI. Im Endeffekt geht es halt darum, dass du alle möglichen Datenquellen anbindest, alle möglichen Datenquellen kombinierst und ich glaube, das weiß jeder von euch, der zum Beispiel auch als Amazon-Vendor oder Amazon-Vendor und Seller tätig ist, ich bekomme bei Amazon nicht auf Knopfdruck ein perfektes Reporting, wo meine Advertising-KPIs drin sind, meine Retail-Analytics-KPIs, wie zum Beispiel Shipped Revenue oder auch noch meine DSP-KPIs und das macht es natürlich besonders schwer, dass man sich das alles manuell zusammensuchen muss, dass man nicht weiß, ob das richtig ist, dass man keine Historie hat. Und ich glaube, das ist das so im Kern, was wir ja auch machen mit Robbed, kommt demnächst auch nochmal ein schönes Update. Das heißt, wir haben auch schon Google Analytics-Bereich und wir wollen ja auch dahin, es wird wahrscheinlich Q1 2024 soweit sein, dass man sich als Markenhersteller wie Edding eben genau zusammenklickt und ein individuelles Dashboard baut, um zu verstehen, wie mein Business auf Amazon vorangeht. Und was ich da cool fand von der Christina, war, dass sie auch gesagt hat, ja, es gibt tausende KPIs, das ist alles schön und gut, aber am Ende will ich für C-Level was Verständliches reporten und dann nehme ich mir einfach nur den Ship Revenue, auch wenn es noch irgendwie zig andere KPIs gibt, damit das verständlich ist. Und das finde ich geil, das will ich ja auch nochmal so betonen, dass es genau richtig ist. Ich muss zwar alles im Hintergrund haben, damit Leute wie Christina oder auch ihr Team wohl eher das Ganze auswerten können, das Ganze verstehen können, interpretieren können, wo waren jetzt wirklich Fehler auf SKU-Ebene, woran lag es wirklich, dass wir jetzt einen Uplift haben oder dass es schlechter lief, aber nachher muss ich das Ganze vereinfachen. Und deshalb ist halt auch so ein C-Level-Dashboard total hilfreich.
Absolut. Und ich fand es auch interessant, dass sie sagt, okay, wir haben unterm Strich jetzt 5 Dashboards uns zusammengebaut. Und das ist auch das, woran wir jetzt hart arbeiten, eben genau das, die Essenz dann im Rahmen von eben auch Dashboards bereitzustellen, die man da braucht und dass man sich eben nicht alles anschauen muss. Und was ich auch entspannt fand, sie hat so 2 exemplarische Use Cases, was nachher auch mit den Daten passiert, mal gesondert vorgestellt. Und da ging es eben einmal um die Optimierung von bestehenden Artikeln. Das heißt, im Hinblick auf irgendwie Verpackungen mit mehr Einheiten, Bundles und Co., weil man das eben ganz klein in den Daten sehen konnte. Und aber auch teilweise die Entwicklung von gänzlich neuen Produkten, weil da einfach eine Nachfrage klar sichtbar war, die das immer nicht angeboten haben. Das heißt, es geht gar nicht immer nur darum, die bestehende Verkäuferperformance zu monitoren, zu optimieren, sondern teilweise auch einfach für die Marke neue Produkte, die vielleicht nicht nur irgendwie für Marktplätze wie Amazon funktionieren, zu entwickeln, sondern allgemein halt nachgefragt werden. Ne? Und da hat man natürlich, wenn man daher der Daten ist, immer auf so einem repräsentativen Marktplatz wie Amazon, ein ganzes Stück weit auch Marktforschung, was man damit halt abdecken kann.
Ja, oder auch Maßnahmen reflektieren und rechtfertigen. Ganz simpel auch vielleicht auch schon, okay, was hat es gebracht, dass wir jetzt hier eine Agentur für 10.000 Euro pro Monat über 6 Monate hatten? Was hat es gebracht, dass wir jetzt zu Black Friday Coupons für unsere Topseller geschaltet haben? So, und genau dafür brauchst du eben BI, um dann eben für genau eine konkrete Fragestelle dich immer tiefer reinzuklicken, das zu verstehen und das Ganze auch als Reporting direkt zu generieren.
Absolut. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Bereich. Marke Mausito oder Unternehmen Mausito. Was machen die genau, bevor ich da jetzt gleich mal ein bisschen tiefer reingehe?
Ja, also ich kannte die vorher auch nicht, muss ich auch fairerweise zu sagen. Ich meine, dass die im Bereich Sonnenbrillen und dann speziell für Kinder und Babys unterwegs sind. Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, dass das so ein Nische ist, vielleicht falsch, klar tragen auch Kinder Sonnenbrillen, aber dass es sozusagen extra Brands dafür gibt.
Also Babys mit Sonnenbrillen sehe ich total. Ja. Habe ich jetzt noch nicht, ich hoffe, ich begegne, aber bin ich sehr offen für. So mit so einer Fliegerbrille oder so einer ganz schnellen, das glaube ich, kann ganz lustig sein, glaube ich.
Ja, man kennt das eher so von Memes, ne?
Ja, ja.
Aber, ja. Naja, und es geht ja aber um das Thema Internationalisierung, US-Eintritt und erzähl doch mal, was du da mitnehmen konntest.
Ja, genau. Also ich glaube erstmal so grundsätzlich ist das, in den USA sind, glaube ich, Kindersonnenbrillen und Babysonnenbrillen auch Gesundheitsprodukte. Das heißt, da geht es wirklich weniger jetzt um Style, sondern eher wirklich darum, einfach um die Augen zu schützen. Und ja, Unternehmen, was in die USA gegangen ist, ne, wir wissen, glaube ich, alle, wie riesig dieser Amazon-US-Markt ist. Und die haben es geschafft, so nach 2 Jahren dort ernsthaft Fuß zu fassen. Und wir haben auch schon viele Unternehmen dabei begleitet, in die USA zu gehen und dort eben Fuß zu fassen. Und da gibt es eigentlich immer so ein paar Hürden, die in den Köpfen meistens sehr viel größer sind. So, und wir kennen das halt aus den Gesprächen, können da beraten, auch mit Partnern. Aber er hat diese Themen eben auf der Bühne nochmal ausgerollt. Und das fand ich, hat er sehr, sehr gut gemacht. Da geht es auf der einen Seite um das Thema Steuern natürlich. Das ist ein besonderes Thema mit den Bundesstaaten. Da ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man da einen starken Partner hat, der sich vor Ort dann irgendwie um die Meldung und Abführung halt kümmert, weil ja auch Steuernummern erstmal beantragt werden müssen und. Dann hat er das Thema Unternehmen. Das heißt, die meisten Marken denken sich, okay, ich muss da wieder eine eigene Gesellschaft gründen und. Nein, muss man nicht. Ich glaube, die haben das jetzt auch gemacht mit dem eigenen Unternehmen, dass man da erstmal mit rüber geht und da fußfest. Dann Thema Logistik ist auch etwas, womit man aufräumen muss. Da gibt's super Partner. Thema Verzollung ist da auch ein Thema. was kann ich tatsächlich erwarten? Da gibt es DE-Partner, die also deutsche Partner, die da vor Ort sind, aber auch mit welchem Zeitraum muss ich da rechnen und was sind so Kosten? Also zum Beispiel ist es so, viele denken halt, okay, ich gehe das jetzt an und versuche irgendwie mal nächsten Monat live zu sein. Das Einzige, was man nicht bezahlen kann, ist der Seeweg und da muss man mal mindestens 8 Wochen rechnen, bis man da halt die Produkte vor Ort hat. Thema Produkthaftpflicht. Hat er auch genannt, auch ein super wichtiges Thema, haben alle mal Angst vor, weil natürlich diese Horror-Stories kommen, von wegen, ja, wie, ich darf meine Katze nicht in die Mikrowelle tun. Aber da muss man sagen, ist das tatsächlich eher ein Bild, was da entstanden ist, was nicht unbedingt der Realität halt entspricht. Und auch da gibt's dann halt Partner. Ich empfehle auch immer einfach mal eine Probebestellung halt auszulösen, um auf vergleichbaren Produkten auf dem Marktplatz in den USA, um mal zu gucken, okay, was bringen die da eigentlich für Warnhinweise an und. Weil meistens muss man auch das Packaging gar nicht so stark dann anpassen. Und letzter Punkt vielleicht noch. Oder wolltest du kurz rein? Gehört, du hast Luft geholt.
Ja, ich würde sagen, passend dazu ist sehr auffällig, dass zum Glück es nicht mehr heißt, wie vor ein paar Jahren, dass man immer alle Marktplätze angehen muss oder auch erstmal EU vollständig perfekt abdecken muss, bevor man in die USA geht, sondern man jetzt viel dedizierter vorgeht und sich sagt, okay, Pan-EU ist auch ein Riesenthema. Welches Potenzial haben wir eigentlich mit EU? Okay, USA hat riesiges Potenzial, ist auch ein Brett, dahin zu kommen. Aber wir haben ja auch viele Kunden, die auch sagen, okay, pass auf, Deutschland läuft sehr gut, ist unser Heimatmarkt, ist sehr stark. Ja, Frankreich, ja, ist okay, aber lass uns jetzt die USA angreifen und wir sind weg von, okay, ich muss erstmal Pan-EU bis hin zu Belgien, Niederlande alles abfrühstücken, sondern ich schaue mir wirklich an, wo habe ich das meiste Potenzial.
Ja. Ja, auch da mal ein Stichwort Japan, ne? Werden wir mal sicherlich mal eine eigene Folge drüber machen. Haben wir jetzt ein Kosmetikunternehmen, haben wir mit nach Japan gebracht und betreuen oder vermarkten die da. Einer der größten Amazon-Marktplätze geht total ab, muss man sagen. Also Japan ist, glaube ich, auch total unterschätzt und viele nicht auf dem Schirm. Gut, zurück zum Thema. USA, letztes Thema halt. Das ist gerade ein Thema für viele Vendoren. Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Die Expansion mittels von dem Vendor-Account ist gar nicht so einfach. Und da werden vielen Vendoren eben auch dann, wenn sie versuchen, auf Amazon zuzugehen, lass uns das zusammen als Vendor zu machen, eben Grenzen aufgezeigt. Und dementsprechend müssen ganz viele Vendoren eben jetzt auch Seller-Accounts haben oder muss die in der Vergangenheit eben erstellen, damit man dann über den Seller-Account das Amazon Global Team anschreiben kann und die einem dann bei der Übertragung des Seller-Accounts in die USA helfen. Das heißt, da klickt man nicht einfach nur wie beim anderen EU-Marktplatz ein Feld an in der Seller Central, sondern muss man über so ein Amazon-Team halt gehen und dann kriegt man den Account da eben rübergezogen. Genau, und das ist, glaube ich, ein gutes Thema. So das Thema Marketplace-Seller, und das betrifft ja nicht nur Amazon, sondern auch andere Marktplätze, wird immer wichtiger für Hersteller. Das hat man ganz häufig auf der Konferenz gehört. Was hast du denn dazu im Kopf?
Ja, also ich hatte viele gute Gespräche mit Entscheidern von Markenherstellern und ja, unsere Zielgruppe sind ja wirklich Mittelstand und Konzerne, das heißt keine typischen D2C-Brands und das heißt, die kommen alle in der Regel aus dem Wholesale-Modell. Und was ich hier nochmal mitnehmen konnte, ist wirklich eigentlich in allen Gesprächen, egal welche Kategorie, ob das jetzt irgendwie Dachboxen sind, ob das FMCG ist, jede Brand, die ernsthaft auf Amazon verkauft, also jeder ernstzunehmende Hersteller, hat schon einen Seller-Account und verkauft auch auf dem Seller-Account schon und ist sich auch schon bewusst, was es für Vor- und Nachteile hat. Und das ist hier mir nochmal wichtig, deshalb auch neulich der Podcast ja auch mit Martin Heubel, dass wir da nicht irgendwie so ein Bullshit-Bingo machen, was ist jetzt besser, sondern du brauchst früher oder später beides. Jetzt ist nur die Frage, okay, was jetzt? Also jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Und da ist mir besonders aufgefallen, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es schon Software dafür gibt, die monitoren kann, ob jetzt mein Amazon-Account in der Buybox ist, ob jetzt mein Seller-Account in der Buybox ist, ob andere Händler in der Buybox sind und das Ganze auch täglich, das Ganze aufbereiten kann, um eben einen Überblick zu bekommen. Und das ist ja nicht nur ein Überblick, der irgendwie um die Buybox geht, sondern der essentiell ist, damit ich überhaupt mein Marketplace-Business steuern kann. Weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Vor- und Nachteile. Ich möchte gewisse Produkte möglichst weiter über Vendor verkaufen, weil die bezüglich Logistikkosten gar nicht hinkommen im Seller-Bereich, wenn das zum Beispiel nur irgendwie 3 bis 10 Euro kostet, das Produkt. Manche Produkte kann ich gar nicht mehr im Vendor verkaufen, weil die crapped out sind. Die muss ich im Seller verkaufen. Was machen meine anderen Händler? Und dafür brauchst du eben Monitoring-Software. Und die gibt es ja. Und da wurden alle ganz hellhörig. Ach so, okay, das kann ich schon machen. Und dann kam auch irgendwann die Frage, okay, Amazon, gut, das könnt ihr. Was ist denn mit Otto? Da habe ich das gleiche Problem. Das wolltest du ja auch gerade, glaube ich, ansprechen. Wir kommen irgendwie Wholesale gar nicht mehr so richtig voran. Wir müssen jetzt auch Seller machen. Trotzdem brauche ich einen Überblick. Ich möchte verstehen, was wird wie angeboten.
Ja, absolut. Vielleicht irgendwie so ein Thema auch noch, warum man sich damit früher oder später zwangsweise beschäftigen muss, ist das Thema auch Internationalisierung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt als Marke, als Vendor da unterwegs bin, komme ich teilweise gar nicht in andere Länder, weil Amazon sagt, nö, einen Vendor-Code gibt's hier nicht. Und dann muss man das als Seller machen. Oder auch auf Otto ist ein Riesenthema. Immer mehr Vendoren, egal wie groß die Marke ist, das ist irre. Da sind teilweise wirklich so potenziell 8-9-stellige Umsätze möglich. Kriegen keinen Ansprechpartner bei Otto für das ganze Wholesale-Modell und da merken die immer mehr, okay, wir müssen jetzt irgendwie Marketplace-Seller werden, wir müssen die Kompetenz aufbauen und das merken immer mehr Marken. Das tut weh, aber ich glaube, man muss sich da der Realität halt stellen. Und man versteht erstmal, also ich verstehe auch aus Marktplatzperspektive, warum die das halt machen, weil in dem Moment, wo ich mehr Vendoren onboarde, brauche ich auch mehr Headcount, weil da hat man individuelle Konditionsverhandlungen und im Seller-Modell, Marktplatz-Seller-Modell ist alles halt total standardisiert und ich kann viel schneller und effektiver halt wachsen.
Ja, und abends auf unserem AOM fand ich das total cool. Ich hatte ein Gespräch mit einem Hersteller. Und der meint dann zu mir, ja gut, klar, wir haben einen Seller-Account, der ist noch nicht so wichtig. Amazon ist für uns höchst profitabel im Wholesale, das heißt im Vendor-Bereich. Ne? Macht uns Spaß, wir haben gar keine Probleme. Ja, Jahresverhandlungen sind irgendwie tough, aber wir sind da super profitabel. Es gibt gerade keinen Grund, dass wir ernsthaft shiften. So, dann, wie es so war, wir hatten, glaube ich, beide sehr viele Gespräche. Ich glaube, so viele Gespräche, dass wir beide es nicht mehr geschafft haben, ein, zwei unserer Teammitglieder innerhalb von 5 Stunden überhaupt Hallo zu sagen, weil wir direkt so eingespannt waren. Wir kamen ja direkt von der Marktplatz-Convention, kurz ins Hotel, anderes Hemd angezogen, dann zum AOM. So, dann habe ich das nächste Gespräch geführt und da hieß es, ja, das ist für uns überhaupt nicht mehr profitabel. Ne? So, wir werden das komplett runterfahren. Wir müssen andere Lösungen finden. Wir müssen D2C anbinden. So, und dann gehe ich weiter, habe wieder ein Gespräch mit einem anderen Markenhersteller und der sagt mir, ach so, Jahresverhandlungen, nö, ich hoffe eher, dass ich Geld wieder kriege. Das läuft total easy. Und ne, das ist, finde ich, immer so wichtig. So klar, es geht in eine Richtung, so die Richtung ist relativ straight, dass ich halt D2C mich auch nicht aufstellen muss die nächsten Jahre, aber es ist noch komplett unterschiedlich und alle sind noch komplett, ich sag mal, ein bisschen ambivalent aufgestellt.
Ich sag mal, steile These, in 3 Jahren ist das Vendor-Modell auf Marktplätzen wie Otto einfach Quatsch. Es wird ganz normal sein für jeden Hersteller, dass die da im Seller-Modell sind, was der Marktplatz treibt. Und auch auf Amazon wird die notwendige Umsatzgrenze, die man erreichen muss, um da eben die dedizierten Ansprechpartner zu bekommen, immer weiter steigen. Das heißt, man muss als Hersteller diese Marketplace-Seller-Kompetenz aufbauen. Ein anderes Thema, was mir immer wieder begegnet ist auf dem AOM, ist so dieses Buzzword Retail Media. Alle haben das im Kopf, jeder Marktplatz will es irgendwie anbieten, wir haben da ganz, ganz tolle Lösungen. Aber man muss einfach sagen, so die meisten Retail Media Lösungen sind nicht gut. So, du hast mir auch erzählt, dass du mit einem Hersteller gesprochen hast, die gesagt haben, okay, ich habe hier einen Marktplatz, eBay, ich will da 100.000 ausgeben und kann nachher irgendwie, kriege 50.000 Euro zurück, weil es nicht funktioniert. Immer mehr fragen uns natürlich auch, und das ist ja auch gut und richtig, Leute, wie ist es auf Otto, was kann man tun, was kann man machen, wir wollen. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, auch bei uns ist der ganz, ganz große Teil des Geschäfts weiterhin Amazon, über 90%. Und ja, wir sind da offen und wir wollen für die Marken das Thema Retail Media auch up to date halten. Ne? Das heißt, gab es jetzt einige Podcasts mit Otto. Es wird auch mal in Kaufland über die Retail Media Lösung sprechen. Das meiste ist aber in Kinderschuhen und auch wir sind da voll spezialisiert eben weiter auf Amazon und fühlen da bei Otto mal rein. Aber Stand heute mit den Lösungen muss man einfach sagen, klar, Retail Media, großes Thema, klingt erstmal super, wird als Passwort jetzt über alle Konferenzen getrieben, aber wo funktioniert es richtig gut? Bei ganz, ganz wenigen.
Ja, ich habe es auch mal versucht, so quantitativ einordnen zu lassen. So, und dann hat eigentlich jeder Hersteller zu mir gesagt, die da auch schon recht weit sind, die entweder mit uns arbeiten oder selber noch bei Otto das machen, weil es ja auch einfach nicht so viel Optionen gibt. Wird sich ja stark ändern, wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen, hört unseren anderen Podcast, da teilen wir die Roadmap, was alles so passiert bei Otto und das ist wirklich krass. Noch ist es aber relativ simpel und die machen da auch alle schon ihre Analysen und Prognosen. Das ist übrigens ja auch so ein bisschen der Kernwert von AOM, wenn ihr auch mal dabei seid, dass ihr da einfach mit anderen sprechen könnt, wie sie sozusagen so ein bisschen auf die Branche, auf die Trends gucken. Und die sagen mir alle, Naja gut, klar machen wir irgendwie Otto, klar machen wir irgendwie ein bisschen Kaufland-Ads, klar machen wir eBay-Ads. Und dann frage ich aber nach dem Share sozusagen im Vergleich zu Amazon. Und dann sagt mir eigentlich jeder, okay, ja, na gut, maximal 5%, vielleicht 10% ist nicht Amazon, sondern zum Beispiel Otto. Gut, das ist auch nicht wenig Geld, das ist für einen großen Hersteller auch ein wesentlicher Teil. Aber das passt eigentlich ganz dazu, es ist auch noch viel Buzzwords, weil der Kern wird Amazon bleiben. Gerade wenn ich dann noch weitergehe, Amazon zieht extrem an, was DSP, also das Programmatic Advertising angeht, wo ich beispielsweise schon super easy Warenkorbabbrecher targetieren kann. Da komme ich mit der Advertising-Konsole gar nicht ran. Das heißt, ich habe so viele Möglichkeiten bei Amazon noch profitabler zu werden, meine Market Shares auszuweiten. Ja, und das wird die nächsten Jahre auch sich nicht ändern.
Absolut. Alright, ja. Also kannst ja nochmal sagen, ob du noch was im Kopf hast. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich ein ganz gutes Wrap-up von den Takeaways gemacht.
Ja, ich habe eigentlich nur noch den typischen Tipp am Ende, unser
Content ja, cool.
War wieder fleißig. Ich glaube, den kriegen wir auch ungefähr genau 30 Minuten voll. Und zwar findet ihr auf unserem Blog movesell.de/blog einen neuen Artikel, der heißt "So gelingt die zielgenaue Budgetplanung im Amazon Advertising". Ja, das Thema Advertising fiel ja auch heute oft. Du hast über Advertising auf der Marktplatz-Convention einen coolen Vortrag gehalten und hier könnt ihr nochmal tiefer eintauchen, wie die Budgetplanung funktioniert. Ich glaube, für jeden ein echt wichtiges Thema.
Alright, perfekt. Dann habt eine gute Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.